Kunstradio. Radiokunst.
Das heutige Kunstradio ist die Nummer 1 einer zweiteiligen Sendereihe, die Ihnen zwei unterschiedliche Radioarbeiten von Egon A. Prantl vorstellt. Der 1947 geborene Poet, der seinen Namen klein schreibt und EAP abkürzt, lebt in Innsbruck, dass er In Camps schreibt. In Camps, das ist also schon Teil der Schreibweise Prantls, einer Schreibweise, die Wortteile, einzelne Schriftzeichen, Interpunktionen genauso als Material behandelt wie ganze Textpassagen, die zerschnitten, auf Seiten geklebt werden, dort platzlassend für anderes Material, selbstgeschriebenes und vorgefundenes, Fotos, Zeitungsausschnitte, Skizzen und so weiter. Dass die Schriftbilder des Prantlschen Gedankenflusses sich bislang nicht nur zu Büchern kristallisierten, sondern immer wieder auch zu Hörspielen, ist vor allem Manfred Mixner zu danken, der jüngst auch das heute hier vorzustellende Hörspiel »Fluss, Traum« als solches erarbeitet hat. Das heißt, in EAPs Werk auf die Suche nach bestimmten Inhalten ging, die gefundenen Stellen in Zusammenarbeit mit dem Autor neu kollagierte und sodann Rollen und schließlich Schauspielern und Geräuschen zuordnete. Heute in einer Woche stellen wir Ihnen eine andere Radioumsetzung von Egon A. Prantls Arbeitsweise vor, eine Collage aus Originaltondokumenten, die nur den ersten Teil eines Radio Work in Progress darstellt, das im Kunstradio immer wieder einmal auftauchen wird. In einer Woche hören Sie auch EAP selbst im O-Ton, während heute, analog zur Hörspielmethode, ein Schauspieler, nämlich Otto Clemens, zur kurzen Einleitung aus einem ganz neuen Essay von Egon A. Prantl liest.
Pikante Melodie und Kent State, Ohio killen oder Hörspiel ist gleich Toncollage wie umgekehrt. Ein Essay von Egon A. Prantl. Geradewegs auf die Frage, was bedeutet Schriftstellerei im Zusammenhang mit sogenannter Radioarbeit? Vielmehr die Frage, wer von den Radiomenschen kann mit irgendeiner, wie auch immer sogenannten, experimentellen Schreibe was und wie anfangen, ergibt sich die Antwort fast von selbst. Im Nämlichen muss diese wie die andere Arbeit Hand in Hand gehen. Vom Schriftsteller her, wie denn vom Regisseur, dem Tonmeister, der Redaktion. Buchstaben hörbar machen. Vielmehr Gedanken. So denn wäre zur Zeit des großen Dos Passos eine Hörfunkarbeit aufs Äußerste interessant gewesen. Allerdings in Zusammenarbeit mit dem Dos Passos gedacht. Gestaltet als Toncollage, partwise, USA-Trilogie, was denn auch für den Alfred Döblin sein Alexanderplatz zu gelten hat und schon kein Wort ist mehr über den Rolf-Dieter Brinkmann zu verlieren. Break. Eine Gedankenkonkretisierung von den Gedanken hörbar machen. Enfin, höre ich Going Home by 10 Years After, ZB. Dann habe ich vielleicht eine willkommene Assoziation zu dem Kent State University Killing von 1970, AD. Denke an den Krieg, Brain Jane. Vietnam, habe das Scheitern, die Knüppel der Bullen im Hirn. Gehe. Einen Schritt weiter zurück. Bin bei Hitler. Stalin. Krieche wieder vor, zu Meinhof. Taste mich durch den Sommer 68. Und dies alles in Sekundenschnelle. Voilà. Eine Aufhebung von Zeit und Raum findet statt. Die Ungeheuerlichkeit an sich. Und für mich das Paradebeispiel für eine Toncollage. Das Hörspiel Flusstraum. Andererseits doch wiederum eine Collage, wenngleich so völlig anders. Manfred Mixner, der Freund und Wegbegleiter seit der frühesten literarischen Stunde an, kennt und weiß um Texte, Gedanken, dermaßen gut Bescheid, dass immer ein oder mehrere Texte unbedingt anvertraut werden können, meinerseits, ohne mit der Wimper zu zucken. Was denn heißt, es herrscht unbedingt das Vertrauen zwischen dem Mann, welcher den Text, die Gedanken hörbar macht, und dem Schriftsteller, dem Ich. Am Beispiel Flusstraum. Nun ging der Manfred Mixner her, verwendete eine ganze Fülle von Material aus den verschiedensten Schreibepochen, um dieses Material nach Männermythen zu durchforsten. und diese ad absurdum zu führen, und zwar durch sich selbst. Eine Aufhebung des Mythos durch den Mythos. Was da war, um dieses Hörspiel zu bauen, an Architektur, war ein Gespräch an den Ufern des Flusses zu Incamps und ein minimales Gerüst von Personen und Gesprächsfetzen. Aus diesem minimalen Plane gelang dann die Produktion. Härteste Arbeit für den Kunstradiomacher? Gebe ich gerne zu. Mitnichten jedoch, etwa in leichter die Arbeit des Schreibenden, der ich, enfin, die Entscheidung der Hörbarkeit von Gedanken bedingungslos abgibt. Wobei noch zum Thema Collage zu sagen wäre, ist nicht der Roman aller Romane, Finnegan's Wake, die Collage an sich? Was denn heißt, dass jener, welcher den Wake nicht hörbar liest, sich fast um jede Chance bringt, den Roman sich zugänglich zu machen? Bedeutungslos? Wer liest schon Finnegan's Wake? Mitnichten. Womit eine Hörbarmachung der Schreibarbeit unumgänglich geworden ist. Incamps, 14.02.90, 14.13 Uhr, EAP.
Hören Sie nun also Flusstraum, ein Hörspiel von Egon A. Prantl. Rundfunkbearbeitung und Regie Manfred Mixner. Die Besetzung: Peter Wolfsberger, Julia Stemberger, Heinz Trixner, Cornelia Frobös, Otto Bolesch und Peter Scholz. Länge 38 Minuten.
Es war an einem warmen Frühsommernachmittag. Da waren wir hier herausgegangen. Kinder liefen vorbei, junge Paare, die schlenkernde Versuche der Annäherung machten, erwachsene Paare, die langsam dahin spazierten, als hätten sie Wichtiges zu bereden, Alte, die jeden Passanten vorwurfsvoll musterten, manchmal vor sich hinschimpften. Wir sprachen über den Fluss als ein Symbol der unendlichen Bewegung. Am anderen Ufer dröhnten die Trucker den Berghang entlang. Auf der ansteigenden Autobahn mit den verwirrenden Auf- und Abfahrten. Der Weg in den Süden, durch die Berge. Der Weg nach Norden und Osten. Im Westen, schon im Gegenlicht, die Ahnung des weiten Talschlusses. Die Felswände. Der Blickwechsel. Einmal die Schönheit und Gelassenheit der Stadt zwischen den Bergen, am hellblauen Fluss. Die Segelflieger im Aufwind, die hochfliegenden Krähen. Dann das Zerstörte. Die Auflösung des Raumes. Seine Vernichtung. Streng hörte er mir zu, wenn ich von meinen Überlegungen sprach. Sein hagerer Oberkörper kam immer wieder aus dem Schrittrhythmus. Das fing er mit den Armen auf. Er wohnte in einem Haus direkt am Flussufer. In einer Höhle aus Büchern und Pflanzen. Die Fenster waren zum Wasser hin offen. Wir redeten über seine Sucht, die er überwunden hatte. Über die Selbstzerstörung, die Destruktion und über Bücher, über Schriftsteller. Einmal war er kurz stehen geblieben, sah mir fest in die Augen und zitierte unvermittelt ein Trakl-Gedicht. Dann bist mit deinem Mörder du allein.
Es hat heftig geregnet an diesem Abend und wir sind dann durch die Straßen gelaufen, die Treppen hinunter. Die Stadt der Stufen, hat er gerufen, und Fisch und Brot, wo gibt es Fisch und Brot, hat er gerufen. Übermütig war er, ausgelassen. Dabei könnte er mein Vater sein. Der ältere Herr und das Mädchen. Im Restaurant hat man uns vielleicht für Vater und Tochter gehalten, aber das war mir gleichgültig. Er trägt nur englische Anzüge und italienische Schuhe. Kochen kann er nicht. Einmal hat er für uns Spaghetti gekocht. Die Soße hat wie Ketchup mit Knoblauch geschmeckt. Er trinkt zu viel.
Einmal sind wir nach London gefahren. Es hat geschneit. Wir sind 2 Tage im Zimmer geblieben. Ich habe gelesen. Dante. Und ein Bier nach dem anderen getrunken. Das ist sinnlos, hat sie geschrien. Vielleicht haben wir uns auch geprügelt. Ich weiß es nicht mehr.
Kalt und borniert. Ein Hauch von Zärtlichkeit. Haut und Haut. Ich wollte eine Reise in schottische Hochmoor machen. Im Film. Der Weg führt durch einen Mischwald, dann über grüne Hügel. Man sieht an klaren Tagen die große Stadt im Osten.
Kennst du Kommissar Wiltons Kriminalberichte? Naja, die angeschwemmten Leichen und immer die Themse.
Kenn ich alles. Nur mit dem Unterschied, dass der eine Tote mein Bruder war. Er hat einfach nicht umgehen können damit, verstehst du? Du musst lernen, mit deinem eigenen Körpergewicht zu rechnen. Du musst immer mit der gleichen Menge auskommen. Er hatte ein Amulett um den Hals. An einer Lederschnur. Und eine Silberkette ums Handgelenk. Mit der tat er immer sehr geheimnisvoll. Daran habe ich ihn dann erkannt. Die von der Identifizierung waren ganz cool. Raus aus dem Kühlschrank, Tuch runter. Du nix, Tuch drüber, rein in den Kühlschrank und das war's dann. Die Urne steht bei mir zu Hause. Sonst wollt sie niemand. Alles wie im Fernsehen. Die Nadel ist in der Vene abgebrochen. Und dann war Flut. Stell dir vor, du schwimmst weg, raus ins Meer. Der ideale Untergang.
Er ist verrückt. Wahrscheinlich hat er sich im Suff mit irgendwelchen Schlägern geprügelt. Er ist ins Zimmer getorkelt. Seine Zunge zuckte. wie vor Angst. Die Wunde im Gesicht blutet noch. Er kann sich nicht mehr erinnern. In der Nacht hatte er einen Fiebertraum. Der Wahnwitz seiner Geburt. Blut und Schleim, sagt er immer wieder. Blut und Schleim. Am übernächsten Morgen sind wir zum Hafen in ein Café frühstücken gegangen. Er ist vor einem Schallplattenladen stehen geblieben, war ganz aufgeregt, ist hinein und hat sich Mahlers 6. Symphonie gekauft. Am Molo hat er die Platte ins Meer geworfen. Die Götter, sagte er, die Gesichter, du kennst ihre Masken nicht. Er wirkte lächerlich.
Redet er bei dir auch dauernd vom Ende, vom Weltuntergang? Ja, ja. Und die Geschichte von den Ratten, die angeblich Atomexplosionen überlebt haben. Seine Extravaganzen, wenn er zu viel getrunken hat. Dann interessiert er sich nur mehr für meine Brustwarzen und die Seidenbluse. Mit traurigen Augen redet er dann von den Hochkulturen und geht Karten spielen. Und verliert. Jedes Mal.
Der Traum ist meine Kommunikation mit den Göttern. Der Regen löst unsere Masken. Heutzutage kannst du nicht einmal mehr richtig scheitern. Die Anzüge aus England, die Schuhe aus Italien. Jagd auf sich selbst machen. Auf der Lauer liegen und im richtigen Augenblick Mund auf und dann abdrücken. Die breite Drogenpalette, die Alternative zum Heldentod.
Der Wind an der See wirbelt Sand auf. Die Narbe unter seinem linken Auge bleibt staubfrei. Der Schnaps ist lauwarm, doch noch immer würzig. Jausenbrote, Schwarzbrot, ganz dünn geschnitten mit Schinken belegt, rohem Schinken. Speck, sagt er, Selchspeck hänge in den Kaminen, mit Kaminwurzen, eine Art von Hartwurst. Und Wacholderbeeren, sie wachsen wild in der Heide ringsum. Den Kreis schaffen, sagt er feierlich. Ihn finden in der Heide. Mit den Wacholderbüschen ist sie umwachsen, die Lichtung. Die eine Lichtung, die dem entspreche, was er suche. Die Erfahrung schaffe zwar Werte, doch die Werte niemals Erfahrung, nur Eigendünkel. Schwarze Krümel, sie bleiben zwischen den Zähnen haften. Der Wind spricht, schreit er plötzlich. Er zieht mich hinter die dünnen Sträucher. Er ist ungeduldig und grob. Am Strand finden wir dann eine Schiffsplanke, aber echte Segelschiffe gibt es nicht mehr. Die Sonne ist grau, das Wasser schwarz, der Strand weiß. Er starrt in die Wellen. Er sei reich, sagt er. Auf der Schiffsplanke sind Schriftzeichen, aber nicht zu entziffern. Er nimmt irgendwelche Tabletten, eine nach der anderen. Da, die Sandkörner. Die meiden den Schatten der Cola-Büchse, rief er.
Wir haben eine Bergwanderung gemacht. Durch Krüppelfichten, Latschen, Almrausch, Moos. Alles in Flammen. Sie hat gelacht. Ich hatte verschiedenfarbige Augen, sagte sie. Sie wollte mir immer in die Augen schauen, schon von Weitem. Die Stille in der American Bar war die vom großen Geschäft. Gin mit Tonic, Orangenjuice mit Wodka, die kleine Flasche Wein aus Gumpoldskirchen, eine müde, schwammelnde Nackttänzerin am Podium. Sie findet meine Stimme angenehm. Sie duscht ewig lang, ich habe mich schon eingerollt. Sie rollt mich wieder aus. Nachhaltig. Das Saufen macht mich sentimental. Am nächsten Abend in der Bar denke ich an Kastanienblüten in Dresden und fange zum Heulen an. Ich geniere mich und werde wütend und schrei herum. Lots Weib hätte schon recht gehabt, dass sie sich umgedreht hat. Da hat es wenigstens etwas zu sehen gegeben. Der Schweiß steht mir auf der Stirn, kalt und klebrig, und ich merke, dass ich stink. Und das Mädel hat Tränen in den Augen.
Oft weckte er mich mitten in der Nacht. Er muss wieder aufgestanden sein, sich angezogen haben, ganz elegant, den englischen Anzug, die italienischen Schuhe und Bier geholt haben und etwas zu rauchen. Die Hotelaschenbecher waren große Messingschalen, ein Dutzend stand im Zimmer herum, alle voll. In einigen Klosten noch Zigarettenstummel. Es stank furchtbar. Er zog sich wieder aus, legte den Nadelstreifanzug sorgfältig zusammen. Die Rolling Stones, zitierte er, die hätten Verständnis für den Teufel. Und ob ich Memory Hotel kenne, das Stück von Wolfgang Bauer. Er legte seine Hände um meinen Hals, massierte mich, streichelte den obersten Wirbel. Der breche bei der Exekution. Ich wollte dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Ich wusste ja, was jetzt kommen würde. Der Qualm der Zigaretten brennt mir in den Augen. Er drückt die qualmenden Reste aus.
Mein bester Freund lebt in einem Dorf. Das ist ein Eingeweihter, ein Wissender. Der bereitet die besten Pilzgerichte zu, nach den Rezepten seiner Urgroßmutter. Dann sitzen wir da, vor der Hütte, schauen mit verlorenem Blick ins Tal, weit weg. Er lebt allein in seinem Bergdorf.
Politik regt ihn auf. Die Privatarmee des Landes, schimpft er, sei 180.000 Mann stark. Das sei ein nicht mehr tolerierbarer Zustand. Die Schützen seien die drohenden Gespenster der unheiligen Allianz von bäuerlichem Konservativismus und inquisitionsgeilem Klerus. Für Bier und Würstel würden die jeden Krieg beginnen. Die schlimmste Macht sei die Macht der Scheiterhaufen und Standgerichte. Und seine Reden beendet er dann immer mit dem Hinweis auf den schlechten Geschmack seiner Landsleute. Schlechter Geschmack. Unvernunft. Hinterhältigkeit. Dummheit. Niedertracht.
Irgendwie ist das alles in Ordnung. Ich meine die Versorgung und so. Ich gehe nie in zwei Läden gleichzeitig. Sei vorsichtig mit den Typen. Du weißt nie, ob die bei der gleichen Firma sind. Und dann kommt der Papa mit der Peitsche. Also, vorsichtig sein.
Ich gehe noch immer gern ins Kino. Manchmal sehen mich die Jugendlichen so sonderbar an. Die haben kein Gefühl für das Alter, das Altwerden. Die Frau an der Kinokasse. Hinter ihren Brillen sehen die Augen noch größer aus. Sie ist stark parfümiert. Ich würde sie abholen und fragen, ob sie mit nach Hause geht mit mir oder ob sie mich mitnimmt. Einmal habe ich ein Buch gelesen. Da bringt einer die Kinokassiererin um. Einfach so. Aber mit mir geht sie ja nicht mehr mit.
Seine Haut bekam nun öfters so eine kranke rote Färbung, die aber immer wieder verschwand. Er säuft immer mehr und braucht immer mehr Tabletten. Davon kommt es wahrscheinlich auch, dass er so fahrig wird. Die Kleine wollte nichts mehr wissen von ihm, also ist er mit mir nochmals nach London gefahren. Wir haben im Dorchester gewohnt. Die Halle Riesentopfpflanzen. Riesenschüsseln mit Sand gefüllt. Da kannst du die Zigaretten ausmachen. Hunderte. Tausende. In der ersten Nacht hat er ganz ruhig geschlafen, hat mich in Ruhe gelassen. In der zweiten hat er dann Angst bekommen. Er wollte irgendein Spiel spielen, hat sich aber nicht getraut, es zu sagen. Ich musste dann alles erraten. Ach, es war peinlich. Zum Frühstück gab's dunkel schäumendes Bier, Eier mit Schinken, Bloody Mary. Doppelt angerührt wollte er sie. Das Eigelb hing ihm im Mundwinkel. Er schwitzte vor Anstrengung, das Zeug alles hinunterzubekommen. Er würgte immer wieder. Ich fürchtete schon, es kommt ihm wieder hoch. Er aß mir zuliebe, ich weiß. Ich hatte Hunger. Die Eier waren gut. Der Schinken nicht aufgebogen, frisch. Das Brot für die Verhältnisse in der Stadt, frisch. Man hatte vom Frühstücksraum einen freien Blick auf die Halle. Die Zugluft wehte die Stimmen herüber.
In der Klinik, beim ersten Gespräch, spürte ich im Rücken noch den Föhn und vor mir die Felswand. Ich nippte an der Schale und hatte am Gaumen den Geschmack von Himbeerlikör. Die Madame im weißen Kittel lächelte und sagte, der Tee ist rot, es ist Hagebuttentee. Ich saß ganz allein da. Mein Pfleger kam noch dazu. Ein Arzt. Dann knallt die Tür auf, zwei Pfleger mit einem Patienten in der Zwangsjacke. Groß, hager, mit einem schwarzen Bart und Brille. Die Augen noch schwimmend im Suff, aber drohend vor Angst. Ich kenne das. Der Arzt schaut ihn an, fragt, ob alles in Ordnung sei. Der Patient nickt, die Angst wird weniger. Die Pfleger machen die Jacke auf, der Patient kommt zurecht. Er erzählt von der Einladung beim Bürgermeister und dass sie alle angestoßen haben, auch auf sein Wohl. Ich schaue seine Hände an. Schnittnarben. Ah ja, das kenne ich auch. Der Aschenbecher am Tisch ist schon voll. Es ist trüb im Besprechungszimmer. Ich lache verlegen. Ich bekam mein Zimmer. Niemand wusste, wo ich war.
Ein Buchstabe in der Leuchtschrift über der Bar blinkte. Ein Wagen rollte heran, die Scheinwerfer abgestellt. Blieb vor dem Bareingang stehen, es war ganz still. Dann stieg einer aus, sah die Straße rauf und runter, ging in die Bar und kam gleich wieder raus. Der Wagen startete, machte die Scheinwerfer an und fuhr rasch weg. Ein Mädchen rannte aus der Bar, mitten auf die Straße, torkelte, schwenkte ihr Täschchen.
Die Kastanienallee im November, die Krähen, Wind im Laub, Nebel, Glasscherben neben der Toreinfahrt. Ich gehe zum Leuchtturm, setze mich auf die Betonmauer und schaue dem Schaum zu, der auf dem Wasser treibt. Am nächsten Tag kommt Sturm auf. Schiffe tuten. Niemand lässt sich auf der Straße sehen. Jetzt unterwegs sein. Nach Nordafrika. Nach Südamerika. Mein Kindertraum immer schon. Den Dr. Doolittle begleiten. Stoß mich, zieh dich. Manchmal fällt mir das Wort ganz unvermittelt ein.
Auf dem Teppich neben meinem Bett hat er sich hingelegt, eingerollt und ist eingeschlafen. Ich hatte einen Liebhaber, der hat mir immer erzählt, wie er sich seinen Vater vorgestellt hat. Ein Lord sei das gewesen. Fett und schwer. Und immer in gebauten Anzügen. Schwarze Schuhe, die Anzüge taubengrau. Der Vater habe immer in Ischia oder Positano Urlaub gemacht, im Herbst. Und da habe er stundenlang im Sand gestanden und aufs Meer hinausgestarrt. Und Langusten habe er immer am ersten und am letzten Abend des Urlaubs gegessen. Im Komfort habe man gelebt. Wie im Film. Wovon er jetzt träumt? Er sieht aus wie ein Nachtportier.
Das gibt so ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Du hast das Gefühl, dass du total draußen bist. Total, verstehst du? Einfach Luft, nur so. Never come back. Das Wesen in der Pflanze. Du bist im Film drin, kommst nicht mehr raus. Hast das Gefühl, total drüber zu sein. Alles ist ganz klar. Du bist irgendwer und glaubst, du bist es selber. Nur du, totales Kino. Und dann wirst du fast wahnsinnig vor lauter Panik, dass du nicht am Boden ankommst. Angst. Die pure Angst. Daran musst du dich gewöhnen. Mit jedem Mal bist du ein Stück weniger. Und einmal bleibst du hinter dem Spiegel. Das darfst du nicht tragisch nehmen, verstehst du? A killing joke. Und dann bist du weg. Einfach weg.
Du kennst ihn aus den Romanen, den Filmen, deinen eigenen Träumen. Du stehst mit ihm an einem Brunnen, hältst seine Hand. Er ist groß, hager, elegant gekleidet, stinkt nach Schweiß, spielt, säuft. Er wirft Lira-Schein in den Tiber. Er ist Geheimagent, Dichter, ein mieser Killer, ein Traumtänzer. Jeder Fluss hat seinen Gott. Und diese Götter sind kleinlich, hässlich, verfettet. Mit schweißnassen Händen greifen sie der Nacht auf schlecht beleuchteten Brücken unter den Rock. Ich erinnere mich an eine Nacht in Rom. Der Rotwein am Morgen nach der Schlägerei schmeckte schweflig. Im blinden Zorn rammte er dem Zuhälter die Faust an den Hals. Das Messer blieb in der Rippe stecken. Schau sie dir alle an, wie sie dann nach Hause laufen zum Fernsehapparat. Danach gibt's Bier und Prügel. Der fröhliche Hausstand. Da, lies.
Weil er glaubt, dass sie seine Frau getötet haben, jagt der Farmer Jim Douglas 4 Verbrecher, die dem Galgen entkommen konnten. Nachdem er 3 von ihnen getötet hat, erfährt er vom 4., dass diese gar nicht die Täter waren. Erschüttert erkennt er seine Tat. 20.15 Uhr.
In der Zelle habe ich den Freunden die Geschichte von meinem letzten Spiel immer wieder erzählt. Alle Orte habe ich aufgezählt, alle Speisen beschrieben, die Getränke und ihre Wirkung. Niemand hat mir zugehört. Es ist doch nicht wichtig. Ich werde viel lesen. Und alles aufschreiben. Abschreiben. Übersetzen.
Wir waren jetzt schon weit außerhalb der Stadt. Der Flughafen zu unserer Rechten, links die Brücke über den hellblauen Fluss. Die Sonne schien uns ins Gesicht. Aus der Helligkeit tauchte die zweimotorige Propellermaschine auf, bevor man sie noch hörte. Das Flugzeug senkte sich. Wir blieben stehen. Ich sah auf den Boden. Der Weg war nicht mehr asphaltiert. Er schaute aufs Wasser. Wir gingen zurück zum Haus, redeten nicht mehr. In seinem Zimmer zwischen den Bücherregalen, den Pflanzen, den Kartons mit den Zetteln und Manuskripten tranken wir schwarzen Tee. Er las mir eine Erzählung von Josef Roth vor. Immer seltener werden in dieser Welt der selbstverständlichen Tatsachen und der errechenbaren Konsequenzen die merkwürdigen Schicksale, denen man, wenn man den überlieferten Erzählungen glauben will, vor Jahr und Tag auf Schritt und Tritt hat begegnen können. Immerhin offenbaren sich auch heutzutage dem sorgfältigen Sucher besonderer Menschen und Fügungen von Zeit zu Zeit gewisse Ereignisse, die nicht von einer blinden Willkür geformt zu sein scheinen, sondern von irgendeiner literarischen Gewalt, die das Schicksal der Welt manchmal zu lenken scheint.
Der Mann ging langsam über die kleine Flussbrücke. Jetzt schwankte er nicht mehr. Auf der anderen Seite lag die Endstation. Er trat an das Geländer der Brücke, warf den Kopf in den Nacken, endlich am Ziel. Aufatmend sieht er unter sich das tiefe Bett des Flusses, der die Grenze bildet. Zu beiden Seiten der Fahrtrinne dehnen sich breite Streifen mit Geröll und Schlamm, den die Sonne ausgetrocknet hat. Der Mann schaut zurück auf das Land, das er verlassen hat. Über allem liegt das triefende Zwielicht der zu frühen Morgendämmerung.
Ist er jetzt gerettet?
The killer still on the road.
Woher weißt du das?
Das ist eine sehr alte Geschichte.
Und wie geht sie aus?
Wenn ich das wüsste.
Ich höre dir gern weiter zu.
Ich bin jetzt müde. Lass mich.
Sie hörten Fluss, Traum, ein Hörspiel von Egon Aprantl. Rundfunkbearbeitung Manfred Mixner. Die Besetzung Peter Wolfsberger, Julia Stemberger, Heinz Trixner, Cornelia Frobös, Otto Bolesch und Peter Scholz. Aufnahme und Schnitt Reinhard Prosser und Gerda Eisendle. Regieassistenz Thomas Friedmann. Regie Manfred Mixner. Eine Koproduktion des ORF, Landesstudio Salzburg, mit dem SFB. Heute in einer Woche im Kunstradio die Erstsendung der O-Ton-Collage Between the Buttons von Egon Aprantl und ein Gespräch mit dem Autor.